Wir sind jetzt Kontext Altes, Neues Testament, der Zusammenhang. Die roten Faden müssen wir vor Augen haben. Hier beginnt es, uns wird deutlich gemacht, was den Fall des Menschen verursacht hat, wie Gott die Welt geschaffen hat. Gott als Schöpfer wird Gott vorgestellt, der Sündenfall wird vorgestellt, uns wird der Feind vorgestellt, den Menschen zum Fall gebracht hat. Und dann wird uns der Weg der Erlösung der Menschheit, der Weg der Erlösung der Schöpfung vorgestellt. Beginnend beim ersten Buch Mose und das wird durchgezogen und immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr bis zum Eigentlichen. Und das finden wir in der Offenbarung. Wir können das eine und dem anderen nicht verstehen. Und wir können das eine vom anderen nicht lösen. Ein weiteres Bild. Ich würde so gern all die Stellen mit euch lesen, aber das kriege ich nicht. Also ich kriege es schon hin, aber nicht in dieser Zeit. Aber ich würde es lieber gern das machen, weil wenn wir das alles lesen würden, würde es noch viel mehr Wirkung haben. Weil wir dann lesen würden und oh, das steht ja wirklich da. Nach dem Sündenfall, was passiert als erstes? Was macht Gott als erstes? Sucht einen Menschen und was macht er als erstes? Er bekleidet sie. Warum? Er bedeckt ihre Schuld. Sie bekommen Kleider. Wisst ihr, was in der Offenbarung ganz schön oft auftaucht? Die Kleider. Ich sage das, weil all diese Dinge bei uns dann auftauchen werden in unserem Abschnitt. Weiße Kleider. Da sind es noch Felle, am Ende sind es herrliche Kleider. Keine Angst, Männer. Keine Angst. Ja, wir werden nicht einfach nur... Hier geht es nicht um buchstäbliche Kleider. Hier geht es... Das sind die Gerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Oh, wir müssen das begreifen. Dazu gleich noch mehr zu der Sprache der Offenbarung. Aber was ich damit sagen will, es beginnt da und es wird entfaltet. Warum braucht es? Was musste sterben, damit wir eine Klamotte kriegen? Ein Tier. Wir wissen noch nicht, welches Tier. Spätestens im dritten Buch Mose wissen wir es, oder? Aber im zweiten wissen wir es schon. Das Passa wird gefeiert. Es ist ein Lamm. Was glaubt ihr, wie oft taucht das Wort Lamm in der Offenbarung auf? Allein in unserem Abschnitt. Es geht um das Lamm. Wer macht, dass man Kleider bekommt? Wer sorgt für die Kleider? Was muss geschehen mit dem? Und ich sah ein Lamm wie geschlachtet. Versteht ihr das? Das beginnt im Alten Testament und wird entfaltet Stück für Stück. Und wir können nicht, ich sage das immer wieder, wenn ihr einen Liebesbrief mal bekommen habt und ihn mal geschrieben habt, diejenigen, die ihr bekommen habt, ihr habt schon wahrscheinlich am Anfang angefangen zu lesen und habt euch aufs Ende gefreut. Hoffentlich geht es gut aus. Hoffentlich liebt sie mich am Ende noch genauso wie am Anfang von dem Brief. Aber ihr seid doch nicht mittendrin und reißt einen Vers aus, sondern liest nur das Ende. Oh, ich weiß nicht, wie oft ich die Liebesbriefe meiner Frau gelesen habe, von vorne bis hinten, vorne bis hinten, vorne bis hinten. Und habe Angst gehabt, irgendeinen Satz überlesen zu haben. Ein Wort. Oder die ihr dann einen Brief mal geschrieben habt, habt ihr doch auch bewusst am Anfang angefangen und am Ende aufgehört und euch Gedanken gemacht, was schreibt ihr am Ende und dann am Anfang und am Ende. Oder? Also im besten Fall hat man sich Gedanken gemacht. Wenn es schiefgegangen ist, dann wisst ihr warum. Ich verstehe, was ich meine. Die Bibel ist in sich eine Botschaft und sie beginnt nicht ohne Grund da, wo sie beginnt und sie hört nicht ohne Grund da, wo sie aufhört. Und alles ist eine Botschaft, ein Thema. Die Erlösung der Menschheit, der Schöpfung durch Gottes Lamm. Diese Themen müssen wir durchziehen. Und diese Themen von dem Baum, von den Kleidern. Wisst ihr, was das erste Bild für den Tempel Gottes ist? Das Paradies. Das Paradies ist das erste Bild für den Tempel Gottes. Denn da ist der Ort, wo Gott ist. Das ist der Ort, wo der Mensch hineinkommt und er ihm dient als ein Priester. Da ist ein Baum. Wenn ihr euch die Stiftshütte anschaut und wenn ihr euch den Tempel anschaut und schaut mal, wie sie gebaut worden sind, schaut mal, was für Stickereien sie bestückt werden, schaut mal, was für Bilder an dem Vorhang hängen und aus welchen Tier und Häutern und alles gemacht wurden, dann findet ihr nämlich, dass der Tempel ein Bild für die Schöpfung ist. Für den Garten Eden. Da hängen Granatbäume und Tiere. Das erste Bild. Und was ist das letzte Bild? Das Paradies? Und wie sieht das aus? Was ist in der Mitte auch? Ein Baum, aber ist auch gleich da die Stadt, gell? Oh, die Welt. Ich würde so gerne, eine Ewigkeit mit euch da verbringen in diesem Buch. Wir werden es tun übrigens. Voll gut, gell? Eine gute Hoffnung. Das beginnt da und dieses Bild des Ortes, des Tempels, was das bedeutet, nämlich bei Gott zu sein, in der Ruhe Gottes zu sein, beginnt in dem ersten Buch Mose und wird entfaltet und es wächst und wächst und wächst und uns wird gezeigt, was ist der eigentliche Ort, was ist der eigentliche Tempel? Denn in neuem Himmel, neuer Erde wird es keinen Tempel mehr geben. Richtig? Keinen buchstäblichen. Denn Gott ist ihr Tempel und das Lamm. Das wird entfaltet und hat die Erfüllung hier. Und diese Faden, diesen roten Gedankengang, den muss man immer vor Augen haben. Deswegen die Bibel durchlesen. Das heißt, wenn ihr gedacht habt, oh Willi, aber die ganze Offenbarung zu lesen, um das zu verstehen, ist ein bisschen viel. Dann sage ich euch, das reicht nicht. Ihr müsst die ganze Bibel lesen. Bis morgen schafft ihr es nicht. Ich hoffe aber, wer ist schon länger als 5 Jahre Christ? Wer schon länger als 10? Wer länger als 15? 30? 40? 50? Wow. Wer ist länger wie 60 Jahre? Also wir haben 50 Jahre. Was glaubt ihr, wie viel Zeit haben wir, die Bibel zu lesen in diesen Jahren? Wie oft kann man die Bibel in einem Jahr durchlesen? Mindestens einmal. 3 Kapitel pro Tag. Ich will jetzt nicht fragen, wer auf die Bibel gelesen hat. Hebräerbrief würde sagen, der Zeit nach werdet ihr alle eigentlich in der Lage, hier zu stehen und das, was ich mache, zu machen. Der Zeit nach. Aber wir haben es nötig, über den Grundlagen anzufangen. Weil wir träge geworden sind. Lesen, 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 lesen. Die ganze Bibel lesen. Anfang vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Wenn wir so viel darauf Wert legen, wenn wir beten und wenn wir das glauben und bekennen, dass das unser Fundament des Glaubens ist, dann müssen wir das auch kennen. Da sollte es nicht nur ein Wortbekenntnis sein. Ja, ich glaube an die Schrift, aber weißt du, was darin steht? Ja, okay. Also, Jesus als Zentrum der ganzen Schrift, all diese Offenbarung, Kontext, Altes, Neues Testament, weiterhin. Offenbarung bedeutet enthüllen, darüber habe ich gestern gesprochen, das heißt, es wird etwas offenbart. Und diese Offenbarung, wir müssen diese Sprache verstehen. Die Offenbarung redet in Symbolen, in Bildern. Geht mal mit mir Kapitel 1. Jetzt ist wichtig zu den Werkzeugen, von der Eigenart der Offenbarung. Wir müssen die Gattung kennenlernen. Es ist ein prophetisches Buch. Und wir müssen wissen, wie wir mit prophetischen Büchern umgehen. Wie wir prophetische Literatur lesen und wie wir sie auslegen. Deswegen ganz kurz, schaut mit mir noch mal Kapitel 1, folgende. Offenbarung Jesu Christi, die ihm gab, um seinen Knechten. Und jetzt, was steht bei euch? Um seinen Knechten was? Zu zeigen. Okay? Und dann Vers 2, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu bezeugt hat und alles, was er gesehen hat. Und dann liest man dann die Offenbarung durch und merkt, streicht euch an, wie oft dann das steht, und ich sah, und ich sah, und ich sah, und ein Zeichen erschien, und ich sah, und ich sah, und ich sah. Das heißt, das Erste, was wir festhalten müssen, die Offenbarung ist ein Buch von Bildern. Und ich weiß, dass so viele mit mir damit Schwierigkeit haben, weil sie sagen, du legst die Offenbarung bildlich aus. Und ich möchte unterscheiden zwischen bildlich und geistig und allegorisch. Diesen Schuh will ich mir nicht anziehen. Aber was ich damit sagen will, erstes, was Johannes sieht etwas. Er sieht. Er schaut. Und was schaut er? Ein Bild. Er bekommt eine Szene und dann beschreibt er sie. Das heißt, jeder, der vorwirft, die Offenbarung darf man nicht bildlich auslegen. Da sage ich, der widerspricht der Eigenart der Offenbarung, dem Wesen der Offenbarung. Denn die Offenbarung wird in Bildern gezeigt, in Zeichen gezeigt. Das ist das Wesen der Prophetie. Ich will euch ein paar Dinge zeigen dadurch. Also Kapitel 1. Das ist so wichtig. Er sieht etwas. Und er sieht etwas und versteht er sofort, was er sieht? Nein. Und das wird dann ihm erklärt. Und dann hört er was. Wir müssen so wichtig beachten, nämlich den Zusammenhang zwischen Sehen und Hören. Er sieht etwas und dann hört er etwas. Er sieht, hört, sieht, hört. Er sieht etwas und dann kommt der Engel und sagt, weißt du, was du da gesehen hast? Keine Ahnung. Warum bist du so erschreckt von dem Bild, was du gerade gesehen hast? Ja, das ist so furchtbar. Soll ich dir erklären, was du gesehen hast? Ja, bitte. Erinnert euch das an irgendetwas aus den Evangelien? Die Gleichnisse. Wie war das? Wir Prediger werden ja immer wieder dazu aufgefordert, bitte so predigen Sie, Jesus predigt, nämlich schönen Gleichnissen. Damit die Menschen es gut verstehen können. Damit es so klar ist und deutlich wird. Nimmt die Bezugswelt ran, redet über die Berufe, redet über die Dinge, damit es so deutlich wird. Aber wisst ihr, warum Jesus in Gleichnissen redete? Ja. Denn da wird eine biblische Wahrheit erzählt, eine Wahrheit deutlich gemacht und man hört sie und man weiß, man hat das Bild vor Augen, nämlich ein Seemann geht aus und streut. Absolut klar. Und da gibt es verschiedene Ackerböden. Absolut klar. Und da kommt Raben und dann Distel und Dorn und all diese, ihr wisst Bescheid. Und dann sagen die Jünger, ja, das Bild ist absolut klar. Danke, Jesus, für die tolle Unterweisung. Ganz praktisch. Nein, die sagen, warum redest du in Gleichnissen? Wir verstehen es nicht, erkläre es uns bitte. Nämlich, das Bild ist klar und deutlich. Geistliche Wahrheit wird klar und deutlich verkündigt. Aber dahinter steckt eine Wahrheit, eine geistliche Wahrheit, die man das verstehen muss, die muss einem ausgelegt werden. Warum hat Jesus das getan? Er sagt etwas. Darf ich das euch sagen oder soll ich es vorlesen? Das Vorlesen kostet Zeit, aber ich lese es vor. Matthäus, Kapitel 13. Ab Vers 10. Ist es okay, wenn ich dann schon loslege? Dankeschön. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortet und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Jesus redet in Gleichnissen. Warum? Weil alle hören. Und alle verstehen das Bild. Sie haben nämlich vor Augen einen Seemann, Samen, verschiedene Böden. Sie sehen das, sie verstehen das in gewisser Weise, alle, was da gesagt wird. Und sie sehen das Bild vor ihrem geistigen Auge. Der Punkt ist aber, nicht alle verstehen, was damit gemeint ist. Wer versteht das nur? Wem es gegeben ist? Jetzt geht mit mir in die Offenbarung. Zurück. Also wir werden immer so hin und her, hin und her. Das ist wie Ziehharmonika. Bibel lesen ist Ziehharmonika, gell? Haben wir gelernt. Immer die Bewegung. Und nur da kommt die Musik, wo die Bewegung stattfindet. Sonst kein Ton. Okay, also. Schaut mal, Kapitel 2. Vers 7. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Kapitel 2, Vers 11. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Kapitel 2, Vers 17. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Kapitel 2, Vers 29. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Kapitel 3, Vers 6. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann fehlt noch 2, richtig? Kapitel 3, Vers 13. Und Kapitel 3, Vers 22. Am Ende jeder Unterweisung an die Gemeinde kommt was? Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden hat. Ja, gibt es da Menschen ohne Ohren? Unter welche Ohren? Unter geistliche Ohren. Jeder hat diese Lupscher. Aber nicht jeder, der hört, hört. Denn die werden hören und werden nicht verstehen. Und die werden sehen und nicht erkennen. Denn diese Dinge, die schaut man nicht mit natürlichen Augen. Und die hört man nicht mit natürlichen Ohren. Das sind geistliche Dinge. Denn die Dinge, über die Gott redet, sind geistliche Dinge. Jesus sagt, mein Wort ist Geist. Das sind geistliche Dinge, keine irdischen Dinge. Und es braucht ein Ohr, um es hören zu können. Das heißt, es muss, wem es gegeben ist, es zu hören, der höre genau hin. Das ist, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn der Geist dir die Ohren öffnet, dann hör hin. Wenn der Geist die Ohren nicht öffnet, dann vernimmt man nichts. Das Buch ist geschrieben. Für wen? Für die Gemeinde. Und was hat die Gemeinde? Geist. Und was ist der Gemeinde gegeben? Die Dinge über das Reich Gottes, richtig? Über was redet Jesus im Matthäus-Evangelium? Was hat er gesagt? Was ist euch gegeben zu sehen? Die Dinge, die was betreffen? Die das Reich der Himmel betreffen, die das Reich Gottes betreffen. Oh. Ja, aber das ist doch irgendwann mal später und gilt nur für die. Es ist etwas, und das ist sehr wichtig, liebe Geschwister, es ist, die Offenbarung redet in Bildern. Darum wird gezeigt, weil ein Bild ist. Und ich meine, dass ein Großteil der Verwirrungen und der Auslegungsfülle und verschiedene Positionen daher kommt, weil dieser Grundsatz nicht beachtet wird. Weil in uns eine natürliche Veranlagung ist, alles wörtlich zu nehmen. Darf ich euch ein Beispiel geben? Kapitel 1. Und ich hoffe, allein das muss reichen, aber ich werde noch ein anderes euch geben. Aber das müsste eigentlich reichen. In Kapitel 1, er hört eine Stimme wie eine Posaune. Und er dreht sich um, diese Stimme zu sehen. Und er sieht 7 goldene. Sind die Gemeinde 7 goldene Leuchter? Das ist ein Bild, oder? Ja, aber wir können doch die Bibel nicht bildlich nehmen. Wir müssen doch wörtlich nehmen. Wisst ihr was? Wörtlich ist bildlich, wörtlich ist geistlich. Er sieht 7 goldene Leuchter. Ist die Gemeinde aus Gold? Schön wär's, hä? Also ich habe so einen Teil von Gold. Habe ich nur deswegen gemacht. Der Rest ist Keramik. Nein, Gold steht für kostbar, oder? Darüber sprach ich in einigen Gemeinden, weil ich diese Botschaft für so herrlich halte. Aber es ist kostbar. Und ein Leuchter ist warum? Weil sie ein Zeugnis sein soll. Ein Zeuge ist sie. Und dann sieht ein Menschensohn. Und jetzt schaut mal, wie der aussieht. Und der Menschensohn, der in der Mitte von dieser Gemeinde ist, wer ist das? Jesus. Wir reden jetzt über Jesus. Und jetzt sage ich mal, jeder, der behauptet, die Offenbarung muss man wörtlich auslegen, sagt mir mal, wie das funktioniert, bitteschön. Ich male euch jetzt Jesus vor Augen, wie die Offenbarung das tut. Und ich sehe den Menschensohn begleitet mit bis zu den Füßen reichen Gewand. Das ist noch kein Problem, gell? Und umgürtet mit einem Gürtel, einem goldenen Gürtel. Und sein Haupt und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Also Jesus hat ein Gewand an, hat einen goldenen Gürtel und seine Haare sind jetzt weiß geworden. Nun, er ist halt gealtert. Jesus ist halt alt geworden. Komisch, gell, nachdem er auferstanden ist, 33 Jahre alt so circa, und die Vergänglichkeit abgelegt hat, aber dann ist halt er doch gealtert. Dann hat er die Vergänglichkeit doch nicht abgelegt. Aber er hat weiße Haare. Und dann heißt es, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Laserstrahle. Feuer ging aus seinen Augen. Sieht Jesus so aus? Läuft da rum mit so einem, ich habe mir das Bildchen so aufgemalt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So. Hat Jesus Feuer aus seinen Augen? Jesus sagt, das ist lächerlich. Und dann? Und seine Füße waren glänzend wie ein Erz, wie Erz, als glühten sie im Ofen. Er hat Füße wie aus Erz und die glühten, weil sie im Ofen standen. Okay? Aber bildlich, alles wörtlich müssen wir nehmen. Die Offenbarung müssen wir wörtlich nehmen. Und dann? Seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Also als er sprach, dann kam viel Wasser raus. Und dann in seiner rechten Hand hat er 7 Sterne. Er hält so und dann immer auf seiner rechten Hand die ganze Zeit, Jesus in ganze Ewigkeit rennt er rum und hat immer so einen 7-Stern in seiner Hand. Immer. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und aus seinem Mund ging ein zweitschneidiges Schwert hervor. Das Bild ist auch lustig. Wenn es nicht so ernst wäre, würde ich echt lachen. Aber Jesus rennt dann mit so einem Schwert. Zweitschneidig. Und dann, und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. In ihrer Kraft, das heißt. Und übrigens, als Johannes ihn sieht, fällt er tot wie tot um. Glaubt nicht, weil er denkt, oh, wie siehst du denn jetzt aus? Was ist das dir geworden? Nein. Das ist ein Bild. Und jetzt nur schaut mal Kapitel 1, Vers 20. Jetzt liest mal mit mir das noch. Was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf deiner Rechten gesehen hast, was du gesehen hast, es ist ein Geheimnis, richtig? Es ist ein Geheimnis und man kann es nicht verstehen. Es muss offenbart werden, es muss erklärt werden. Was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf der Rechten gesehen hast und die 7 goldenen Leuchter betrifft, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7. Versteht, das ist ein Bild gewesen. Und der Engel sagt, willst du wissen, was es bedeutet? Ich erkläre es dir. Jesus hat nicht buchstäblich Sterne auf seiner Hand. Das sind Engel, die er hat. Aber Jesus hat nicht buchstäblich immer seine Rechte. Die Rechte steht für Kraft und Macht und Herrschaft und Ausführung. Wichtig für uns, wenn wir Kapitel 5 lesen. Der auf dem Thron saß, in seiner Rechten eine Buchrolle. Wichtig. Das ist ein Bild, oder? Versteht ihr das? Eine bildliche Sprache, es wird in Gleichnis geredet, es wird etwas deutlich gezeigt, aber das muss man begreifen, das muss offenbart werden. Nur als Beispiel, als Nebukadnezar eine Vision bekommt, eine Prophetie über die Weltreiche und er sieht das im Traum und dann ruft er die ganzen Weisen und die können das ihm nicht deuten, richtig? Und was macht Daniel? Ah ja, ich habe eine Ahnung, also ich kann es dir deuten. Ich vermute, ist absolut klar das Bild. Was sagt Daniel? Niemand kann es deuten. Und was machen die als erstes, die 4 Freunde? Fasten und beten. Warum? Weil das Bild so klar ist. Man muss das halt, ich hoffe, ihr versteht mich, das ist ein bisschen polemisch. Man muss halt wörtlich nehmen, die Nebukadnezar. Klar, da kommen so Tiere. Ist doch klar, warum spekulieren? Lies es und nimm es wörtlich. Gott hat es offenbart. Da kommt ein Tier, dann kommt das andere. Nein, die beten, fasten und sagen, oh Herr, was bedeutet das? Und dann offenbart Gott und Daniel und die Freunde, die flippen völlig aus. Und die sagen, Halleluja, die machen das, was in der Offenbarung geschieht, nämlich die beten Gott an und sagen, du hast es deinen Knechten offenbart. Wer kann sowas deuten? Wer kann sowas wissen? Dann gehen sie zu Nebukadnezar und sagen, weißt du was? Nur der Herr im Himmel kann dies deuten. Und er hat es uns gezeigt, durch seinen Geist. Und dann deuten sie ihm das. Und dann lernen wir was? Was sind diese Tiere? Weltreiche. Welche? Babylonien, Persien, Medo-Persien, Assyrien, Griechenland und? Rom. Und? So. Was ich mit und meinte, ist nicht und was kommt danach, sondern und. Sahen sie aus wie ein Bär? Sahen sie aus wie ein Panda? Wie ein Löwe? Das ist ein Bild, oder? Darf ich noch ein Beispiel geben? Wer ist der wichtigste und der letzte Prophet des Alten Testaments, das Kommen Jesu vorzubereiten? Johannes der Täufer. Über ihn wird prophezeit, Jesaja. Was wird über ihn gesagt? Was wird er tun? Richtig. Er wird ein Straßenbauarbeiter sein. Er wird nämlich die Berge platt machen und die Täler wird er erhöhen. Und die Wüsten wird er Straßen bauen in den Wüsten. Gell? Wörtlich nehmen. Bitte schön wörtlich nehmen, die Bibel. Und da geht man hin und schaut mal, als Johannes der Täufer kam. Und hat einen Bagger genommen, einen Pickel, eine Schaufel. Und er ging hin und hat angefangen, Berge abzuarbeiten. Nein, hat er nicht, sondern er hat etwas anderes getan, oder? Was hat er getan? Er hat gepredigt, die Buße und getauft zu Buße. Und von welchen Bergen war die Rede? Von buchstäblichen Bergen? Sünde. Von welchen Tälern waren die Rede? Von buchstäblichen Tälern? Von Hindernissen, die hindern, Jesus Christus zu erkennen. Sie werden beschrieben mit Wüste, mit Tälern, mit Bergen. Und der Job war, all das, was die Menschen hindert, nämlich Jesus zu erkennen, nämlich Sünde, aus dem Weg zu schaffen. Das war sein Bauarbeiterjob. Schaut euch die Prophetie an, schaut euch die Erfüllung an. Und dann sagt mir, wie man die Prophetie lesen muss. Ich behaupte nicht, dass Gott in der Prophetie bestimmt auch nicht in Bildern redet, wenn er sagt, in 30 Silberlinge. Ich will nicht behaupten, dass alles nur in Bildern, aber da, wo Bilder gebraucht werden, dann seid mutig und seid stark und versteht sie auch so. Ich sage sogar, es ist notwendig, sonst wird es komisch. Und wir machen uns lächerlich. Und darum lästert die Welt über viele Christen, weil sie bestimmte Dinge so sehen und so naiv glauben, weil sie denken, das wird buchstäblich genauso sein. Ein Beispiel, Offenbarung 12. Freunde, eigentlich müsste es schon reichen, wenn ich euch sagen würde, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür, ich bin das Licht, ich bin der gute Hirte. Und das ist kein Problem, wenn wir denken, Jesus ist keine Drehtür oder Falltür oder was auch immer. Ja, wir verstehen und denken, oh, das ist ein Bild für das, was die geistliche Wahrheit, oder? Aber hier ein Kapitel 12, Vers 1. Und ein großes Zeichen. Seht ihr das? Ein Zeichen. Und wo? Erschien im Himmel. Er sieht etwas im Himmel und er sieht ein Zeichen. Jemand hat ein Bild gezeichnet. Ein Theaterstück. Schaut mal. Eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schreit in Geburtswehen und die Schmerzen soll gebären. Er sieht ein Zeichen, ein Bild von einer Frau, die einen Schmuck trägt und die ist schwanger, okay? Und Vers 3. Und es schien ein anderes Zeichen, ein anderes Bild im Himmel. Und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner auf seinen Köpfen und 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht ein Drittel Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären und wenn sie gebären hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie von Gott bereitete Stätte hat, damit sie dort ernährt würde, 1260 Tage. So, was wird uns hier berichtet? Eine Frau kriegt ein Kind, ein männliches Kind. Was glaubt ihr, wer ist diese Frau? Israel. Aber sieht Israel so aus? Ist Israel eine Frau? Hat sie Sterne über sich drüber? 12? Sonne unter Füße? Nein, es ist ein Bild, Umschreibung von Israel. Und wir müssen die einzelnen Bilder deuten können. Die 12 Sterne stehen für was? Oh, merkt ihr, wie wir schon anfangen auszulegen? 12 Sterne stehen für die 12 Stämme Israels. Das ist eine Deutung eines Bildes. Nämlich hier wird eine geistliche Wahrheit in Bildern ausgedrückt. Aber wie viele wehren sich, die Offenbarung bildlich auszulegen? Weil sie alle behaupten, also so viele behaupten, ich habe so viele Bücher hier, oh, die warnen uns, die Bibel, die Offenbarung bildlich auszulesen. Aber wenn ich ihre Auslegung lese, dann lese ich permanent bildliche Auslegung. Permanent. Denn keiner von diesen Auslegern würde meinen, dass die Israel wirklich buchstäblich so aussieht. Und dann sagt sie, und dann ist ein Drache und der will das Kind verschlingen. Wer ist dieser Drache? Wir wissen das, Vers 9. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel, der Satan genannt wird. Und was wollte dieser Drache tun? Das Kind verschlingen. Was glaubt ihr, um was geht's da? Der Teufel wollte welches Kind verschlingen? Welches Kind gebärt Israel? Den Messias. Der Teufel wollte wen umbringen? Wo könnt ihr das nachlesen? Kapitel 2. Und was gebrauchte der Teufel? Kam der dann, war Israel da, und, oder Maria, und dann auf einmal kam ein Drache raus. Und die Evangelien sagen, da kam plötzlich ein Drache.
Herodes, die heißt die Elite Israels.
So, ist das, ist das spektakulär. Es ist dramatisch, es ist tragisch, katastrophal, aber es ist alles andere als mystisch. Es ist alles andere als gruselig. Nur nebenbei. Wir sind wo, in welchem Kapitel? Ups. Kapitel 12. Und was betrachten wir gerade? Die Menschwerdung? Ups. Ja, aber ab Kapitel 4 ist doch alles Zukunft. Nein. Nicht Zukunft. Was ich damit erstmal deutlich mache, das sind Bilder, oder? Der Teufel will Jesus vernichten. Und das geschah wirklich buchstäblich. Aber das Buchstäbliche, da war eine Maria, da war ein aus dem Juden, aus Israel, aus dem Stamm David. Und da war ein Kind geboren, Jesus wird Mensch. Und da war der Teufel, der den Herodes und die Soldaten und die religiöse Elite Israels instrumentalisierte und sie gebrauchte, um Jesus zu töten. Und sie konnten ihn nicht besiegen, denn er wurde entrückt. Und wohin ging er? Zu dem Thron Gottes. Wisst ihr, was uns beschrieben wird? Die Menschwerdung Jesu, das Erlösungswerk und die Himmelfahrt. Und was das dann ausgelöst hat. Und wann geschah das? Vorüber? 2000 Jahren. Nicht erst in 2000 Jahren. Wenn man das in die Zukunft schiebt, was tut man dann? Man verleugnet die Menschwerdung Jesu. Es geht nicht um eine Pro- oder gegen eine Position. Es geht um Jesus. Sein Werk, ob er es vollbracht hat oder nicht, ob es geschehen ist oder nicht. Und wenn es noch nicht geschehen, liebe Freunde, dann sind wir die elendsten unter den Menschengeschlecht. Wenn es noch nicht geschehen ist, dann haben wir keine Hoffnung. Noch nicht dann. Aber weißt du was? Es ist schon geschehen. Es ist schon geschehen. Weiter geht's. Die Symbole, Bilder. Und allein, was ich dir zeigen werde, die ganze Offenbarung spricht von dem, was ich dir zeigen werde. Schreib auf, was du siehst. Es ist die Rede von zeigen, sehen, schauen. Und dann wird das erklärt, dann hört er etwas. Das ist ein wichtiges Werkzeug, eine wichtige Ausrichtung, um die Offenbarung zu verstehen. Sonst, ich weiß es nicht, als ich das erste Mal als junger Kerle am Stück die Offenbarung gelesen habe, das habe ich in einem Schwedenurlaub gemacht, da gab es viel Zeit, und da saß ich in meinem Häuschen da zwischen, und dann las ich am Stück die Offenbarung durch und ich habe sie zugemacht und ich hatte Schiss. Darf ich das so sagen? Ich habe mir die Hosen voll gemacht. Nicht buchstäblich, aber beinahe. Ich hatte wirklich Angst, weil ich dachte, was ist das? Denn ich erwartete einen buchstäblichen Drachen und einen Jesus mit Feueraugen. Darf ich euch kurz dieses Bild mal nur ganz kurz deutlich machen? Der Mantel steht für Hohepriester. Denn in Levitikus und 2. Buch Mose hat derjenige dieses Kleid und Gürtel, das ist der Hohepriester. Jesus wird vorgestellt in der Mitte der Gemeinde. Er ist der Hohepriester und verwendet sich für die Gemeinde, Kapitel 1. Warum? Den Zustand kennt ihr, warum er sich als Hohepriester verwenden muss. Wegen ihrer Sünde. Und dann hat er Haare weiß wie Schnee. Warum? Weil es für Weisheit steht. Und Weisheit bedeutet nicht viel Wissen, Weisheit bedeutet gelebte Lehre. Jemand handelt entsprechend dem Willen Gottes, der ist weise. Jesus handelt mit der Gemeinde entsprechend seinem Ratschluss, seinem Willen, das ist, hat das mit dieser Buchrolle in Kapitel 6, 5 zu tun, zu der wir auch kommen. Ich verspreche voll viel, wir kommen dazu. Dass er handelt weise mit der Gemeinde. Er weiß, was er tut. Er macht das, was Gott von ihm möchte. Bezug auf die Gemeinde, er handelt weise. Dann, und aus seinen Augen gehen Feuer. Was bedeutet das? Für was stehen Augen? Für Sehen. Und was? Er sieht alles. Aber wie sieht er alles? Feuer ist, steht für was? Für Läuterung, für Gericht. Er durchschaut alles, er sieht die Rebellion, er sieht die Sünde, er sieht die Unvollkommenheit und er sieht all das. Er hat die Gemeinde nicht verlassen. Und dann, es ist sehr schnell, aber und dann, was sehen wir dann? Hat er Füße wie Erz und die glühen, ein Ofen. Für was stehen Füße? Für Herrschaft. Und alles wird er unter seine Füße tun. Und warum glühen sie, als wären sie im Ofen? Ofen steht für Läuterung. Er wird alles unter seine Füße bringen. Er sieht die Rebellion, er sieht die Sünde und er handelt ihr weise. Was macht er? Er bringt alles unter seine Herrschaft. Denn er ist der Allmächtige. Und dann, was hat er weiterhin? Aus seinem Mund? Davor, er spricht und das ist wie Wasser. Habt ihr eine Meereswoge mal gesehen? Habt ihr so Wellen gesehen, Sturm gesehen? Habt ihr mal gesehen, was Wasser anrichten kann? Ich denke, wir wissen, selbst in Deutschland wissen wir, was das bedeutet. Wer kann sich hinstellen und sagen, komm her, Wasser. Ich kann halten dagegen. Ich kann Befestigung bauen, ich krieg's hin. Wer weiß, was für eine Kraft und was für eine Macht Wasser hat, der wird sich nicht in den Weg stellen. Als ich mal in Spanien im Urlaub war, Arbeitsurlaub war das auch, ich darf immer an Orten arbeiten, die wunderschön sind. Und dann kam, morgens sind wir aufgestanden, Wahnsinnswellen, alle begeistert. Und dann bin ich hin, und sag, jetzt habe ich mich hingestellt, da kam eine Welle, ich war 3 Meter, 4 Meter weiter, meine Hose voller Sand. So. Und ich habe einiges so auf meinem angespart, gewichtmäßig. Und keine Chance. Das hat was mit Vollmacht, mit Autorität, mit Kraft zu tun. Jesus spricht, er bringt alles unter seine Herrschaft, indem er in Vollmacht spricht, in Kraft. Wie tut er das? Er hat in seiner Rechten was? 7 Sterne. Wir wissen, da sind die 7 Engel. Das griechische Wort steht für Bote. Indem er zu seiner Gemeinde, durch wen spricht? Durch seine Boten. Er sendet Boten der Gemeinde. Und was tun sie? Er spricht zu ihnen durch sein Wort. Das ist das Wort, das aus seinem Mund hervorgeht. Jesus rennt nicht die ganze Zeit mit einem Schwert. Und es heißt doch, er wird richten mit dem Schwert, das aus seinem Mund geht. Die alle Nationen wird er umbringen durch das Wort. Wer dieses Bild im Kopf hat, dass Jesus hingeht und jedem mit seinem Schwert den Kopf abhaut, der hat nicht verstanden, um was es geht. Er wird richten durch was? Durch sein Wort. Denn sie sind schon gerichtet um des Wortes Willen. Also wer ein Blutbad erwartet, der kann auch denken, dass er sein Leben lang so machen wird. Er redet zu der Gemeinde durch sein Wort. Und was ist der Inhalt dieses Wortes? Wie bringt er die Herrschaft? Durch was? Und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Wisst ihr, was das Angesicht ist? Wisst ihr, was leuchtet? Was alles durchleuchtet? Das ist das Evangelium im Angesicht Jesu Christi. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Ist das so spektakulär? Ist das so mystisch? Wir sehen die Gemeinde, wir sehen den Zustand der Gemeinde ab Kapitel 2, wird man es deutlich sehen. Und was sehen wir? Dass Jesus die Gemeinde nicht verlassen hat. Er hat nämlich gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und weil die Pforten der Hölle ist, werden alles aufbringen, um das zu verhindern, werde ich sie heiligen und sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit sie ohne Runzel, ohne Fehler und ohne Tadel am Ende dasteht. Ich heilige mich für sie, damit sie geheiligt werden. Und dann wird uns beschrieben, aus Johannes Perspektive, sagt Jesus, Johannes, ich habe die Gemeinde nicht verlassen, sag es ihnen bitte. Ich sehe den Zustand. Ich bin der Herr. Ich werde sie dahin bringen, wo sie hingehören. Wisst ihr warum? Weil ich der Allmächtige bin. Das ist die Botschaft. Und die gilt heute und die gilt morgen und sie galt auch gestern. Und die kann man verstehen. Gestern, heute und auch morgen. Und das trifft auf die Gemeinde gestern, heute und auch morgen zu. Und somit gilt diese Botschaft jedem, nämlich jeder Gemeinde aller Zeiten. Bildlich. Ein paar Minuten habe ich noch, nämlich genau genommen 7, glaube ich. 7. Denn dahin wollte ich kommen, nämlich zu den Zahlen. Die Offenbarung ist ein Buch mit Gleichnissen, ein Buch mit Bildern, ein Buch mit Zeichen. Denkt an die Zorneschalen. Wie viel gibt es von denen? Denkt an die Posaunen. Wie viel gibt es von denen? Zorneschalen, das Letzte ist Siegel, Köpfe, Gemeinden. Ich könnte euch durchgehen. Überall tauchen 777 unter anderem. Komisch, gell, das alles 7. Buchstäblich, nur 7 gibt's. Mehr nicht und nicht weniger. Aber wir sehen Bilder, Schalen, Posaunen, Siegel, Hörner, Augen, Berge. Wir sehen Bilder. Und wir müssen verstehen, was hinter diesen Bildern steht, damit wir die Offenbarung recht auslegen. Denn wenn wir es nicht recht auslegen, dann müssen wir, wie manche glauben, dann am Ende der Zeit wird es so sein, da wird es auf dieser Welt nur einen einzigen Berg geben. In Jerusalem. Und dann wird es, überall wird es keine Berge geben. Nur in Jerusalem wird es einen Berg geben. Kennt ihr das? Ich finde es, ja. Wir müssen verstehen, die Bibel spricht mit Symbolen, Zahlen. Zahlen spielen in der Bibel, in der Offenbarung eine, nicht nur in der Offenbarung, aber in der Bibel, aber in der Offenbarung besonders eine große Rolle. Und die sind symbolisch. Welche Zahlen begegnen uns? Die Zahl 7 ist bekannt, gell? Welche noch? 4, 3, wir können steigern. 3, 4, 6, 7, 10, 12, 1000, 24, 12 haben wir schon, 144. Also das ist nur ein Beispiel, können wir aus dem Stegreif rausziehen. Haufen Zahlen. Und wir müssen verstehen, dass es ebenfalls Bilder sind. Denn Freunde, nur nebenbei, geht mal mit Kapitel 2. Vers 10. Fürchte dich nicht von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Oh, sehr wichtig, gell? Warum der Teufel was tun wird. Damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben. 10? Ah ja, wenn es nur 10 Tage ist, ja voll locker. Ja, nur 10 Tage, voll gut. Ist absehbar. Kann man auch zählen. Oh, heute Tag 1, oh, nur noch 9 Tage. Das passt nicht. Die Zahlen in der Bibel haben ein Symbol. Ich mache euch ein paar Beispiele. Die Zahl 3, für was steht sie? Für die Dreieinigkeit, für den Gott, den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Die Zahl 3 ist in meisten Fällen, hat das etwas mit der Gottheit zu tun, mit seiner Allmacht und mit seinem Wesen zu tun, mit seinem Wirken in all seiner Dreieinigkeit. Die Zahl 3 steht für Gott. Die Zahl 4, für was steht die Zahl 4? Für die Schöpfung. Die Zahl 4 steht für die Schöpfung, nämlich für die ganze Schöpfung, nämlich 4 Himmelsrichtungen. Nur als Beispiel. Und wir werden dann sehen, wenn wir bei den vier Tieren in Kapitel 4, die nämlich die Schöpfung repräsentieren, werden wir sehen, wie diese Schöpfung repräsentiert. Die Zahl 4 steht für die ganze Schöpfung. So, 3 plus 4, was gibt's? 7. An welchen Tagen, an wie vielen Tagen wurde die Schöpfung geschaffen? Und an welchen Tag ruhte Gott von der Schöpfung? 7. Denn der Ruhetag gehört zu der Schöpfung. Ist ein Teil der Schöpfung. Übrigens, das ist das Ziel der Schöpfung. Das ist der Punkt, der wesentliche Punkt, die Ruhe Gottes. Was nämlich nichts anderes bedeutet, als in seinem Tempel zu sein, im Paradies. So, das ist das Ziel der ganzen Schöpfung. Aber das sind 7. Gottes Schöpfung ist beschrieben mit der Zahl 7. 7 steht für die ganze Schöpfung Gottes. Komplett Ganzheit ist 7. 7 Tage. Ja. Ich würde Vollkommenheit sogar noch ein bisschen vorsichtig mit dem Vollkommen, denn Vollkommen, da gibt es noch eine Steigerung zu Vollkommen. 7 als Ganzheit. Ganz. Zum Beispiel 7 Geister Gottes, der ganze, Anführungsstrichen, Geist. In seiner ganzen Fülle, können wir so sagen. 7 Augen bedeutet alles sehen, ganz sehen, durchschauen, alles überblicken. Ein Bild für die 7 Augen. 7 Hörner bedeutet, Hörner sind übrigens ein Bild für Herrschaft. Die ganze Herrschaft. Versteht ihr das? Das ist ein Bild. 7 plus. Dann die Zahl 6 steht für den Menschen. Die 3 steht für was? Für Gott. Wenn ein Mensch sich zu Gott erklärt, was glaubt ihr, welche Zahl daraus sich ergibt? 666, nämlich 3 mal 6. Das heißt, der Mensch, der sich zu Gott erhöht, und dann haben wir die Wahnsinnsspekulation über die Zahl 666. Wir müssen gar nicht so weit gehen, ob es ein Chip sein wird oder nicht, das ist ein Thema für sich. Aber der Punkt ist, es ist die Zahl des Menschen, der sich zu Gott erhebt. Und du wirst sein wie Gott. Die erste Versuchung des Teufels zu dem oder an dem Menschen. So, das heißt, jeder Mensch, der die Autorität Gottes ablehnt und der sich zu Gott macht, wisst ihr, was für ein Zeichen er trägt? Ohne ein Chip. 666. Und gehört dem Antichristen. Wir gehen weiter. Gibt so viel. 7 plus, also die ganze Schöpfung Gottes, 7 plus 3 gibt, die Zahl 10 steht für vollkommen. Die Zahl 10 steht für die vollkommene Schöpfung. Was ich damit sagen will, wir können jetzt durchgehen und wenn wir bei der Zahl 144 sind, 1000, werden wir das auch machen müssen, damit wir begreifen, denn es ist lächerlich anzunehmen, dass die Versiegelten Gottes nur 144.000 sind. Das ist ein bisschen wenig. Wenn das kurze Zeit später ein paar Versen da heißt, und ich sah eine Menschenmenge, die man nicht zählen konnte. So, müssen wir uns ganz genau anschauen, was das bedeutet. Die Zahlen 12, eine Zahl 12. Wo begegnen uns die Zahl 12? Das sind Stämmen, gell? Wie bildet sich die Zahl 12? 3 plus 3. Plus 3, plus? Wie sind die Stämme gelagert worden um die Stiftshütte? 3, 3, 3, 3. Das gibt? 12. Und die sind gelagert in wie viele Abteilungen? 4. In 4 Himmelsrichtungen. 12 plus 12 gibt wie viel? 24. 10 in Kubik gibt was? 1000. Ich halte mich jetzt ein bisschen zurück, weil es ist 12 Uhr, jetzt gibt es gleich Mittagessen. Was ich euch bitte beachtet, dass in der Offenbarung die Zahlen einen symbolischen Charakter haben. Die Zahlen repräsentiert eine Genauigkeit Gottes, die wir aber nicht erfassen können. Wenn wir das begreifen, dann werden wir uns hüten vor Lernen von Rechnereien. Wer den Drang verspürt, dann zu rechnen und die Zahlen buchstäblich zu nehmen, da kommt bei den ganzen Geschichten, wie großen Männer gefallen sind, wie Bengel und alle anderen, wenn sie anfangen, diese Zahlen buchstäblich zu nehmen. Die Zahlen Gottes stehen für, bei Gott ist es eine feste, genaue Zahl, eine feste Zeit, feste Größe, fest beschlossener Zeitrahmen, Umfang, alles wie auch immer. Aber für uns ist das eine, für uns sagt das Folgendes, Gott hat zum Beispiel eine Größe festgelegt, wir wissen dies, die ist nämlich 144.000. Das heißt, bei Gott fest. Wir wissen aber nicht, wie viel 144.000 sind. Darf ich so weit gehen? Jetzt oute ich mich. Wir wissen, dass es eine bestimmte Zeitperiode geben wird. 3,5 Jahre. Das sind 42. Das sind wie viele Tage? 1260. Merkt ihr? Wie überall in der Offenbarung diese gleiche Zahl auftaucht, entweder in 3,5 Jahren, 1260 Tagen oder 42 Monaten. Hütet euch vor Rechnereien. Merkt euch über eins, das sind symbolische Zahlen, die Gottes Genauigkeit, Gottes Plan, Gottes Größe, Gottes Zeiträume feststehen, denn sie sind nur bei Gott fest. Wir lesen und wir wissen, oh, bei Gott ist es fest. Wir wissen nicht, aber wie viel? Die Zahl 1000, damit oute ich mich und gehe in die Pause. Die Zahl 1000 ist genauso wenig buchstäblich zu verstehen wie die Zahl 10. Wieso soll die Zahl 10 da bildlich zu verstehen sein, aber die Zahl 1000 nicht? Die Zahl 1000 repräsentiert einen von Gott festgelegten Zeitraum, denn das ist die vollkommene Zeit. 10, wie heißt es? Hoch 3 ist es Kubik? Hoch 3, versteht ihr? 3 ist die, wiederum, es spielt immer diese göttliche Zahl. Das heißt, von Gott festgelegter Zeitraum, ein langer göttlicher Zeitraum, von Gott festgelegt, beschlossen. Wir wissen nicht wann, nicht wie lange er genau dauert, wir wissen nur, dass er lange dauert, aber von Gott festgelegt. Wenn wir das berücksichtigen, dann würden wir uns einiges an Spekulationen und komischen Daten bewahren. Versteht ihr mein Anliegen? Genauso wie Jesus als Bild da gezeigt mit Feuer und das sind Symbole, Bilder, Gleichnisse, so müssen wir die Offenbarung ernst nehmen in diesen Bildern und Gleichnissen. Und dazu gehören auch Zahlen. Zu der Zahl 144.000, wie sie zustande kommt, dann in Kapitel 7. Ich bete. Spätestens jetzt angekommen bei diesen Gleichnissen, bei diesen Bildern, die du Johannes gezeigt hast und der sie für uns aufgeschrieben hat, merken wir unsere Begrenztheit. Und wir beten so zusammen mit deinen Knechten Daniel und seinen Freunden und mit allen deinen Knechten, Herr, um deine Gnade, um deine Weisheit, um deine Offenbarung, Herr, dass du diese Dinge uns auslegst, dass du uns diese Dinge lehrst. Denn wir stehen da und wir sehen eben nur Bilder und wir sehen diese großen Zeichen am Himmel. Aber wir müssen sie ausgelegt bekommen. Wer vermag das? Wer vermag das, wenn nur du? Ich bitte dich, Herr, sei uns gnädig und führe uns da ganz nah bei dir und ganz nah bei deinem Wort. Amen.